Stefan Maywald, Autor, Podcaster, Reisejournalist. Er lebt dort, wo andere Urlaub machen, in Italien. Und mit ihm darf ich im Podcastgespräch einmal durch Italien, sein Leben und überhaupt meandern. Stefan schreibt unter anderem Bücher über das Dolce Vita. Dabei nimmt er seine Leser dahin mit, wo der Espresso Nero und der Cappuccino Capo heißt. Apropos, das Wasser zum Espresso trinken die Kenner übrigens zuerst, um den Gaumen für den Kaffee bereit zu machen. Und geschäftlich wird das Treffen in Italien auf einen Espresso einem langen und gemeinsamen Essen vorgezogen. Stefan trinkt den Kaffee am Morgen und den Aperitivo am Abend gern bei Pino. Dazu fällt mir auch sein Buch ein, Meine Bar in Italien, warum uns der Süden glücklich macht. Lesen Sie es, Sie werden es lieben. Und Stefan berichtet regelmäßig in Feinschmecker, Merian und Golfmagazin von der Insel Grado, über Triest bis nach Venedig. Und er liebt die obere Adria. Darüber berichtet er auch in seinem Podcast Radio Adria. Außerdem wurde sein Blog postausitalien.com als bester Travel-Blog ausgezeichnet. Und Stefan schreibt auch historische Romane, humorvolle Sachbücher und kulinarische Reiseführer. Und in seinem aktuellen Buch Espresso unter Sternen zieht es ihn nach Triest, um tief in die italienische Seele zu blicken. Hier testet er, wie wir das eigene Leben ein wenig besser und glücklicher gestalten können. Ich und meine Familie, wir lieben dieses Buch. Und ja, am 1. Juni 2026 war die ARD bei ihm zu Gast. Ein 7-Mann-Team, wobei 7-Mann-Team stimmt jetzt nicht so ganz. Also rund um den Regisseur Andreas Schlosser und die Moderatorin Judith Rakers kam nach Grado. Erst gab es Kaffee am Hafen, dann ging es durch die Lagune und die Altstadt. Ein intensiver Tag, nachdem sich wohl der Regisseur und auch die Moderatorin unsterblich in Grado verliebt haben. Doch nun genug meiner Worte. Ab ins Podcastgespräch mit Stefan. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren. Ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hi Stefan.
Hallo Claudia.
Ich habe mich auf dich gefreut, weil, du weißt ja, ich lese deine Bücher sehr gerne, aber auch so, als wir uns das erste Mal getroffen haben via Zoom, hatte ich den Eindruck, oh, das matcht ganz gut und deswegen bin ich mal sehr gespannt auf unseren Talk, den wir jetzt hier gleich realisieren wollen.
Also ich freue mich auch sehr und bin sehr, sehr gespannt auf deine Fragen.
Jo, dann starte ich doch gleich mal. Stefan, ich habe irgendwo bei dir gelesen, dass du sagst, Italiener wären sozialere Wesen als die Deutschen. Warum? Wie kommst du dazu, sowas zu sagen? Eigentlich eine Unverschämtheit.
Eine ganz steile These, oder?
Na, ja.
Also ich glaube, wir haben es ja als selber in unseren Italienurlauben erfahren, da ist wirklich was dran. Ich glaube, es hat einen banalen Grund und einen etwas tieferen Grund. Der banale Grund ist, Italiener haben halt richtig Glück mit dem Klima. Es ist sehr, sehr schön warm, aber nicht zu heiß. Es ist auch nicht zu kalt. Das Leben spielt sich hier weitgehend draußen ab, auf der Piazza, auf dem Markt. Du triffst deine Nachbarn immer und überall beim Aperitivo oder am Morgen in der Bar. Das befeuert natürlich diese soziale Komponente des Lebens in Italien massiv. Und da hat Italien wirklich einen großen Vorteil. Es gibt aber auch eine interessante soziologische Theorie zu dieser Sache. Und wir sind hier in einem Soziologie-Podcast. Diese Theorie ist dir vielleicht auch schon mal untergekommen. Ich packe sie jetzt ganz einfach in ganz einfache Sätze. Es gibt die Theorie, je stärker der Staat, desto schwächer die sozialen Bindungen. Und je schwächer der Staat, desto stärker die familiären und freundschaftlichen Beziehungen, weil es einfach so sein muss, weil der Staat dir nicht hilft. Das ist in Italien jetzt nicht mehr so extrem, wie es vielleicht vor 100 Jahren war, aber ich bin mir sicher, das spielt schon noch eine Rolle. Du kannst dich auf den Staat, auf die Bürokratie hier nicht so sehr verlassen wie ich will jetzt auch gar nicht Deutschland sagen, aber zum Beispiel Großbritannien oder Skandinavien. Skandinavien ist ein sehr gutes Beispiel, wo der Staat extrem fürsorglich ist. Es gibt einen großen Mutterschutzfaktor. Es gibt, du hast eine sehr, sehr dicke, ein sehr, sehr dickmaschiges soziales Netz und all das hast du in Italien weniger. Und ich glaube, deswegen sorgt das dafür, dass Freundschaften und familiäre Beziehungen immer sehr, sehr wichtig sind hier.
Mhm. Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, du hast total recht und ich kann dem auch zustimmen. So sind wir Menschen, so ticken wir, dass wir dann eher in die Gemeinschaft kommen, wenn der Staat nicht mehr so uns die Sicherheit gibt, die wir manchmal brauchen, das Unsichere nicht so ausbalanciert. Dann sind wir mehr in der Kollaboration, im Miteinander. Ja, das ist so, das denke ich schon auch. Stefan, du schreibst ja viel. Bevor ich gleich zu meiner nächsten Frage komme, wie viele Bücher hast du eigentlich schon geschrieben? Weißt du das überhaupt?
Also, wenn man die Reiseführer mit dazu nimmt, die ja auch geschrieben werden wollen, aber jetzt man muss sie jetzt nicht dazu zählen, aber dann sind wir so bei 50, 60 Büchern.
Wow.
Ja, ich mache es auch, das sage ich halt auch immer, ich habe halt den großen Vorteil, dass ich das auch hauptberuflich mache. Es gibt ja viele Autorinnen und Autoren, die haben einen ganz normalen Job und schreiben abends. Bei mir ist es tatsächlich der Hauptberuf und deswegen kann ich natürlich auch, ich sag mal, mehr schreiben. Und viele der Bücher sind ja auch eher, wenn man so will, technische Bücher. Ich habe jetzt also keine 60 Romane geschrieben, das wäre wirklich viel, sondern sagen wir mal, was so literarischen Stoff angeht, sagen wir mal 20 Bücher.
Mhm, mhm. Aber du schreibst auch in einem deiner Bücher, ich glaube, es war in dem Buch Das Italien-Prinzip, da schreibst du auch so eine kleine Anleitung, wie du deinen Tag strukturierst, wie du dich auch organisierst, ne? Wo du sagst, dann und dann fange ich an, dann und dann schreibe ich, dann mache ich Siesta, dann kommt Familie dran, dann gehe ich vielleicht schwimmen ins Meer, je nachdem. Also du schreibst schon so ein bisschen, dass du gut durchstrukturiert bist. Das habe ich aus deinem Buch rausgelesen, aus mehreren. Ich glaube, aus dem Buch, wo du über die Bar sprichst von Pino, da steht es auch so drin, dass du dich sehr gut strukturierst. Ist das so? Ist das typisch italienisch? Oder eher der Deutsche in dir, der sich so gut durchstrukturiert?
Also, es ist wahrscheinlich ein bisschen der Deutsche in mir, wobei ich aber auch sehr, sehr viele sehr fleißige Italiener kenne. Ich muss es auch machen. Wenn du hier in Italien lebst, auf einer italienischen Insel mit 7 Kilometer Sandstrand und einfach so in den Tag hineinlebst, ich glaube, dann würde ich pro Tag keine halbe Zeile schreiben. Also ich zwinge mich selbst so ein bisschen. Ich weiß, dass ich hier sehr viel Glück gehabt habe mit meinem Leben in Italien. Und dafür muss ich aber auch was tun. Und deswegen teile ich mir tatsächlich die Schreibzeit relativ strikt ein. Ich versuche zum Beispiel das ist so meine Maßgabe, ich versuche jeden Tag 3 Seiten zu schreiben. Das klingt jetzt nicht furchtbar viel, aber immerhin in 3 Monaten ist ein Buch entstanden. Bis zum Buch ist es noch ein weiter Weg, aber dann ist ein Manuskript entstanden. Und diese 3 Seiten sind immer so meine Maßgabe. Ich kenne Autorinnen und Autorinnen, die schreiben 50, 60 Seiten am Tag. Das schaffe ich nicht.
Das kommt mir jetzt aber auch ein bisschen viel vor, 50, 60 Seiten. Also, weil ich denke, das Schreiben ist ja auch ein kreativer Prozess. Das heißt, da darf man ja auch ein bisschen zwischendrin nochmal denken, ja?
Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch, 3 Seiten sind ein sehr guter Kompromiss. Also man zwingt sich dazu, wirklich jeden Tag was zu machen. Und mit jedem Tag meine ich auch jeden Tag, also auch Samstag, auch Sonntag, auch mein Geburtstag, auch unser Hochzeitstag. Also wirklich diese 3 Seiten konsequent erledigen. Das ist nicht etwas, was ich originär habe. Ich habe ein Interview mit dem Regisseur Tom Tykwer gehört oder irgendeinen Podcast und da erzählt er eben auch, er will irgendwie diese, tatsächlich auch 3 Seiten, ein Drehbuch oder so, will er pro Tag schaffen. Und wenn er es am Abend noch nicht geschafft hat, dann muss der Kinobesuch eben ausfallen und dann muss er zu Hause bleiben. Dann sagt er, meistens zwingt er sich dann dazu, ganz schnell noch die letzten 10 Minuten zu schreiben, um doch noch ins Kino zu kommen. Und das werden dann oft die besten Seiten. Aber ich glaube, also das vielleicht so als Ratschlag an alle Kreativen da draußen, regelmäßig, Konstanz ist wirklich sehr, sehr wichtig, obwohl wir alle so von einem kreativen Prozess träumen. Aber man muss sich auch so ein bisschen auf den Hosenboden setzen.
Ja, weil der Mensch ja sonst auch wieder so ein bisschen zur Prokrastination neigt, ne? Man verschiebt es dann auf morgen oder auf übermorgen und schwuppdiwupp ist die Woche vorbei. 3 mal 7 ist ja auch eine Zahl, Stefan. Ne?
Absolut, absolut. Und in Italien kann man den Tag schon ganz gut dahin gehen lassen. Also da muss man sich wirklich zwingen, ein bisschen was zu tun.
Das glaube ich, das glaube ich. Stefan, deine Bücher haben ziemlich viel mit Glück zu tun. Also entweder heißt es, warum uns der Süden glücklich macht oder so geht Glück. Oder dein neuestes Buch, das Espresso unter Sternen heißt, das hat auch den Zusatz, eine Reise in Sachen Glück. Was ist denn das jetzt mit dem Glück und Italien und mit dir?
Du willst jetzt also, dass ich alle meine Bücher sozusagen in 3 Sätzen zusammenfasse?
Sehr ja, natürlich.
Also, Also Glück ist erstmal ein schönes Wort. Mir gefällt das sehr gut. Und ich glaube schon, und ich versuche es in meinen Büchern auch nachzuweisen, ich bin nicht naiv. Ich lebe seit über 20 Jahren in Italien. Ich weiß, dass hier nicht alles so super ist, wie man es sich aus der Fernsehwerbung ausmalt. Wir sitzen also nicht jeden Tag in Weinbergen an einem langen Tisch und Tafeln. Das passiert nicht. Es gibt auch hier viele Dinge, die nicht funktionieren, die ärgerlich sind. Ich glaube aber doch, und diese Faszination hat Italien ja seit Jahrhunderten, ich glaube doch, dass Italien ein paar Dinge besser macht als andere Länder. Ich glaube, dass Italienerinnen und Italiener etwas besser leben als sehr, sehr viele andere. Und ich glaube, man kann ein bisschen was von ihnen lernen. Und Glück ist natürlich immer ein sehr starkes Wort. Ich will niemanden dazu zwingen oder dazu überreden, 24 Stunden am Tag glücklich zu sein. Was wären das für unerträgliche Menschen, die mit einem Dauergrinsen durchs Leben laufen? Aber ich glaube, was man von Italienern schon so lernen kann, ist so eine gewisse Grundzufriedenheit. Nur macht sich Grundzufriedenheit als Wort nicht so gut auf dem Cover. Deswegen haben wir es immer Glück genannt. Ich versuche das aber tatsächlich zu relativieren. Denke aber doch, dass wir uns dort viel abschauen können.
Jetzt war ja vor kurzem bei dir die ARD zu Besuch. Es war Judith Rakers unter anderem bei dir. Und als ich das so gesehen habe, dass sie bei dir zu Besuch waren, habe ich gedacht, wow, da musst du Stefan unbedingt fragen, wie ist das denn, wenn die ARD anreist? Gut, es werden mehrere Personen gewesen sein, keine Sache. Und Judith Rakers war auch mit dabei, sie ist ja Moderatorin. Aber wie fühlt sich das an und wie ist das? Ist die Judith auch wirklich so ein angenehmer Mensch, wie sie rüberkommt? Und wie ist es, wenn die ARD mit am Tisch sitzt? Weil ihr habt ja bestimmt auch zusammen gegessen und getrunken und Spaß gehabt. Und du schreibst nämlich irgendwo, ich weiß, auf deinem Blog, glaube ich, dass sie gar nicht mehr gehen wollten, dass sie sich in Grado verliebt haben, was ich sofort glaube. Aber wie war das denn für dich? Wie hat sich das angefühlt? Hast du vielleicht sogar eine kleine Story, die du teilen willst? Oder vielleicht eine Panne, die passiert ist? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, ich bin ja eigentlich Autor geworden, um meine Ruhe zu haben. Ja, das war irgendwie mein Grundbedürfnis. Das hat sich jetzt erledigt, weil die Bücher so gut laufen. Tatsächlich war also die ARD zu Gast für eine Reisesendung, die, ich glaube, im September auf dem WDR ausgestrahlt wird. Und Judith Rakers ist natürlich schon Champions League, ne? Mhm. Das ist schon ein großer Name. Das habe ich sogar hier in Italien mitbekommen, auch wenn ich wenig deutsches Fernsehen schaue. Und sie war genauso nett, wie man sich's vorstellt, also wirklich sehr, sehr begeisterungsfähig, sehr professionell, hat, ich glaube, 12-14 Stunden durchgezogen, also das war wirklich respektabel. Wir sind auf eine Insel in der Lagune gefahren und haben dort gegessen, das war ganz zauberhaft und das Problem war nur, dass die Tage vorher schwere Gewitter vorhergesagt waren, ausgerechnet für diesen Tag. Es war vorher schön, es war nachher schön, aber du weißt ja auch, wie Drehpläne sind, das konnte sich dann nicht mehr verschieben. Also mussten wir einfach ein paar Stoßgebete gen Himmel schicken und tatsächlich blieb der Tag zumindest bis zum Abend trocken und wir hatten eine super schöne Zeit. Und vielleicht das noch, das finde ich auch erstaunlich, wenn sich so ein ARD-Team bewegt, dann sind das wirklich 6-7 Leute. Das ist also wirklich ein hochprofessioneller Trupp. Da hängt schon eine Menge dran an so einer TV-Produktion. Das unterschätzt man als Autor sowieso, weil als Autor ist man ja Einzelkämpfer, bis das Buch beim Verlag ist, bis das Manuskript beim Verlag ist. Nee, das war schon eine große Sache und hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil natürlich kannte Judith Rakers Grado nicht, wie so viele Deutsche. Grado ist ja wirklich sehr, sehr unbekannt in Deutschland, sehr bekannt in Österreich, aber unbekannt in Deutschland. Und sie hat glaubhaft versichert, dass sie unbedingt mal wiederkommen will. Und das freute mich natürlich sehr.
Das glaube ich. Und wie lange waren die denn da? Waren die auch über Nacht? Ja, wahrscheinlich, oder?
Die waren über Nacht da, haben aber noch weitere Ziele im Friaul angesteuert, darunter Triest, darunter eine Mosaikschule in Spilimbergo. Und es war wirklich lustig, die alle wussten gar nicht, wo das Friaul liegt, bevor sie hier waren. Und es war für die wirklich Neuland. Und das muss man ja in Italien auch erstmal schaffen, eine Region zu finden, die für die meisten Deutschen Neuland ist. Mhm. Und das ist hier aber im Friaul der Fall. Also wirklich ein großer Tipp auch für alle Hörerinnen und Hörer. Schaut euch das mal an, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön hier.
Mhm. Ja, das glaube ich dir sofort. Also die Bilder, die man bei dir auch sehen kann auf deinem Blog oder auch in manchen Büchern von dir, die sprechen schon einen sehr an, das stimmt schon. Stefan, du wohnst jetzt seit 20 Jahren in Italien. Welche romantische Vorstellung von Italien hast du denn während diesen Jahren verloren und welche hast du gewonnen?
Ja, also ich habe es ja schon angesprochen, nach 20 Jahren in Italien, nach mehr als 20 Jahren, sieht man auch die Schattenseiten. Es gibt den schönen Satz von Bill Bryson, die Italiener hätten nie von der Erfindung des Automobils erfahren sollen. Daran muss ich immer denken, wenn ich an einem Zebrastreifen stehe. Dabei sind die Unfallstatistiken hier gar nicht so furchtbar, wie es aussieht, weil alle ziemlich chaotisch fahren, aber sehr aufmerksam fahren. Mhm. Also es gibt schon Schattenseiten. Alles Bürokratische ist schon sehr lähmend. Und wenn du wirklich mal ein Problem mit der Justiz hast, kann es Jahre, ja sogar Jahrzehnte dauern, bis mal was passiert. Und das ist natürlich wirklich bitter. Aber insgesamt finde ich schon, dass ich es richtig gemacht habe, dass ich hier geblieben bin. Also ich bin mit einer Italienerin verheiratet, beziehungsweise mit einer italienischen Familie, denn in Italien heiratet man nicht nur die Frau. Und wir haben uns natürlich kurz vor und kurz nach der Heirat überlegt, ob wir nach Deutschland ziehen oder nicht. Und ich als Autor kann aber von überall aus arbeiten und deswegen haben wir uns für Italien entschieden und war genau richtig.
Das glaube ich dir sofort. Dennoch, überleg dir doch mal kurz folgenden Gedanken von mir. Wenn du über eine deutsche Haustür einen italienischen Satz schreiben dürftest, also du darfst ihn gerne auf Deutsch sagen, damit die Leute ihn auch verstehen, welcher Satz wäre das? Welchen Satz würdest du, italienischen Satz, würdest du gerne über eine deutsche oder über alle deutschen Haustüren schreiben?
Da muss ich an den italienischen Botschafter in Berlin denken, an den ehemaligen. Der hat mal gesagt, meine Hauptaufgabe in Deutschland war es, den Deutschen zweimal im Monat zu erklären, dass die Welt morgen nicht untergeht. das fand ich irgendwie sehr, sehr süß. Und so ein italienischer Leitspruch, der uns Deutschen auch zu mir selbst gut passen würde, ist: Am Ende klappt's immer. Also wir Deutsche machen uns immer zu viele Sorgen und am Ende wird es schon gut werden. Und also am Ende klappt es immer, ist, glaube ich, ein schöner Spruch, den man über jede deutsche Haustür schreiben sollte.
Einen ähnlichen Satz kenne ich aus dem Indischen. Die Inder sagen auch, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende.
Ah, sehr schön, sehr gut.
Stefan, stell dir mal vor, du würdest jetzt einen Espresso trinken und dieser Espresso hätte was Magisches, so, der könnte was verzaubern und der würde jetzt so verzaubern, dass du eine Stunde mit irgendeinem Menschen verbringen dürftest, den du eigentlich schon immer mal treffen wolltest. Wer wäre das denn bei dir?
Also, die naheliegende Antwort wäre Leonardo da Vinci. Also der Typ, was der alles gemacht hat, und wir denken jetzt nicht nur an die Mona Lisa, wirklich ein absolutes Universalgenie, lustigerweise. Er begegnet mir auch fast täglich. Bei meinen Recherchen zu irgendwas geht's immer dann am Ende um Leonardo da Vinci. Also ich weiß nicht, ob es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der jemals mehr für Kunst und Kultur bewirkt hat als er. Also das wäre schon, und nach allem, was man weiß nicht viel über ihn, aber er war offenbar auch ein sehr nahbarer, lebenslustiger Mensch. Also das wäre bestimmt ein interessanter Café gewesen. Ich habe aber noch eine andere Kandidatin, eine gewisse Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Was hat es mit der auf sich? Sie war die erste Frau weltweit mit abgeschlossenem Studium. Sie hat ihr Diplom in Philosophie an der Uni Padua bekommen, wo übrigens meine Tochter studiert, und zwar im Juni 1678. Und das wäre schon eine sehr, sehr spannende Person, mit ihr mal zu sprechen. Bei diesem Uni-Abschluss half sicher, dass ihr Vater Prokurator von Venedig war, also einer der höchsten Staatsbeamten. Aber ich finde das eine hochinteressante, viel zu wenig erzählte Geschichte bisher. Und deswegen würde ich sie sehr gern mal treffen. Ist auch eine Quizfrage auf meinen Lesungen. Also wer auf der nächsten Lesung was gewinnen will, sollte sich den Namen merken. Oder zumindest, ich frage immer danach, wann hat die erste italienische Frau ihr Studium abschließen dürfen? Mit der Zusatzinformation, in Italien dürfen Frauen erst wählen seit 1946. Also sehr, sehr spät, auch im europäischen Vergleich, ne? Und deswegen umso erstaunlicher, dass schon im Jahr 1678 eine Frau ein Studium abschließen durfte.
Ja, in Deutschland durften die Damen damals noch nicht mal an die Uni gehen.
Genau.
Das war, und mit den Wahlen, was du jetzt sagst, ich glaube, die Schweizer waren aber noch später dran. Ich glaube, in der Schweiz war es erst in den 70er Jahren.
Ja, es gab einige Kantone in der Schweiz, die, glaube ich, sehr, sehr spät das Frauenwahlrecht eingeführt haben.
Ja, spannend. Und Da Vinci, ja, ich denke, ist natürlich schon eine Hausnummer für dich, wenn du recherchierst und wenn du schreibst. Klar, der war ja nicht nur Künstler, er war ja auch Wissenschaftler und ich denke, ein super neugieriger Mensch, so wirkt er auf mich, weil was er alles gemacht hat, er hat ja auch Kriegswerkzeuge hergestellt und das Fliegen wird auch auf ihn zurückgeführt. Also er hat ja unwahrscheinlich viel auch geforscht
Städte,
und
Städte entworfen, Wasserleitungen. Ja. Also es war absolut faszinierend. Also ich habe irgendwo hinter mir steht im Regal steht ein Buch mit seinen Skizzen. Da könntest du, also erstmal ist das Buch dicker als jedes Telefonbuch und zweitens, du entdeckst da so viele Dinge, wo du denkst, das kann doch ein Mensch vor 500 Jahren unmöglich gewusst, gezeichnet oder sonst was haben. Also es ist wirklich einer der letzten großen Universalgenies, ne, der wirklich auf jedem Wissensgebiet vorn dabei war, ne, was heute wahrscheinlich unmöglich ist, aber damals ging es eben noch gerade so. Jedenfalls, wenn du ein Genie warst wie Leonardo da Vinci.
Dann würde man heute wahrscheinlich sagen, er war der perfekte Generalist.
Ja, genau.
Stefan, jetzt bist du Deutscher, wenn man das so sagen darf, lebst seit über 20 Jahren in Italien. Was ist denn so, was denkst du, was deine Leser, die Menschen, die auch deinen Podcast hören, die deinen Blog lesen, was glaubst du, was die Falsches von dir denken, weil du jetzt als italienischer Autor giltst, schon lange in Italien lebst, was glaubst du, was die von dir denken, was aber gar nicht stimmt?
Viele glauben, ich sei hier auf einer Art langen Urlaub. Ja, also ich versuche mir zwar das Leben wirklich so schön wie möglich zu gestalten, das versuchen wir ja alle, egal wo wir sind, aber was die Leute unterschätzen ist, und wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, ist, dass ich wirklich viel tue und viel arbeite und das auch sehr, sehr gern mache. Ich bin absoluter Überzeugungstäter, ich liebe es zu schreiben, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wollte es schon machen, als ich 12 war. Und was dann die Leute immer so ein bisschen unterschätzen, die sehen mich dann in Pinos Bar und freuen sich und ich freue mich auch, dass die sich freuen, aber dann setzen sie sich dazu und trinken erstmal einen Kaffee mit mir und ich so, ich muss schreiben, es tut mir leid, was kann ich tun? Und dann bin ich natürlich viel zu höflich, sie wegzuschicken und dann geht der Vormittag dahin. Also wir Autoren, und gerade in der heutigen Zeit, müssen ja wirklich sehr viel tun. Ne? Vor 30, 40, 50 Jahren gab es als Multiplikatoren nur die Feuilletons in 3, 4 großen Zeitungen. Inzwischen musst du als Autor selbst unglaublich viel präsent sein auf sozialen Medien, Beiträge posten, du musst auf Lesereise gehen, die Leute wollen dein Gesicht sehen, weil es gibt nun mal so eine Art Persönlichkeitskultur. Wenn man sich die Bestsellerlisten anschaut, da bin ich fast die Ausnahme, weil ich einer der wenigen Nicht-Fernsehnasen bin, die auf der Bestsellerliste sind, zumindest was die Sachbücher angeht. Das sind fast alles irgendwelche Fernsehdocs und Fernsehjuristen und was auch immer. Das heißt, man muss schon wirklich viel tun. Und das gilt nicht nur für Autoren, das gilt für alle Menschen im kreativen Bereich. Da hat sich viel getan, weil man sich selbst viel mehr in den Vordergrund schieben muss, was mir eigentlich nicht recht ist. Also ich schreibe seit 25 Jahren Bücher, mache aber erst seit 3, 4 Jahren Lesungen, weil ich mir immer dachte, das würde mir keinen Spaß machen und ich wäre viel zu nervös. Inzwischen habe ich gemerkt, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Man musste mich einfach mal ins kalte Wasser schubsen. Und deswegen ist die Arbeit schon, sagen wir mal so, sie ist nicht weniger geworden. Es ist einfach eine sehr komplexe Arbeit. Und das unterschätzen die Menschen, weil sie natürlich zu Recht auch nur die schönen Seiten sehen. Und so soll es ja auch sein. Ich will ja den Menschen auch ein gutes Gefühl geben. Ne? Also meine Bücher sollen die Menschen bereichern. Ne? Wobei ich natürlich auch in meinen Büchern und erst recht auf meinem Blog immer wieder über die Schattenseiten Italiens spreche, über die Lokalpolitik, über alles, was hier schief läuft. Aber ich denke immer mit viel Warmherzigkeit, mit viel Humor und ohne jemanden in die Pfanne zu hauen. Ne?
Ja, so nehme ich dich auch wahr. Also das Feedback kann ich dir geben. Also das doch, so nehme ich dich wahr. Jetzt hast du selber gerade Pinos Bar angesprochen und du schreibst deine Bücher ja in Deutsch. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob der Pino jetzt so genau weiß, was du machst. Also der wird ja noch kein Buch von dir gelesen haben. Oder kann der Pino auch Deutsch?
Pino kann ein bisschen Deutsch. Er hat das Buch, glaube ich, nicht gelesen. Keiner in Pinos Bar hat das Buch gelesen. Ist mir auch nicht ganz unrecht. Auch wenn ich ja, wie gesagt, ich habe ja über alles den Schleier der Anonymität gelegt und habe Namen verändert und so weiter. Wobei Pino ist Pino, klar. Die Bar heißt ja Enoteca da Pino, da habe ich nichts geändert. Aber es wäre mir schon sehr unrecht, wenn jetzt alle Italiener in der Bar meine Bücher lesen würden. Das fände ich irgendwie komisch. Es gab auch mal die Situation, es kam mal ein Österreicher rein mit meinem Buch und ist von Stammtisch zu Stammtisch gegangen und hat gesagt, bist du der, kannst du mir hier unterschreiben? Das war ein totaler Albtraum.
Glaube ich, ja.
Ja, aber auch irgendwie ein bisschen übergriffig, ne? Aber gut.
Bisschen? Also das finde ich extrem. Ja.
Ich will nicht schlecht über meine Leser reden. Das sind
ja.
Aber der war einfach ein bisschen, das war ein bisschen drüber.
Ja, ich denke, so manche Eigenarten von Menschen, die bringen einen dann schon ein bisschen ins Zweifeln. Also diese Geschichte finde ich ist strange. Also ja. Und das Buch heißt ja Meine Bar in Italien. Jetzt deswegen habe ich mir so eine Frage überlegt für dich. Der Pino kennt jetzt nicht alle deine Bücher und er könnte sie ja auch nicht so lesen. Aber jetzt stell dir mal vor, Stefan, er könnte über dich eine Rede halten, natürlich auf Italienisch und es wäre deine Geburtstagsrede zum Beispiel. Was würde der Pino in dieser Rede über dich sagen, was deine Leser noch nicht von dir wissen?
Vielleicht würde er sagen, der Stefan ist zwar ein lieber Kerl, aber er ist immer noch Deutscher. Er tut so, als würde er überall und immer Espresso trinken. Dabei weiß ich genau, dass er jeden Morgen bei mir auch bei 30 Grad ein Cappuccino bestellt. So. Damit bin ich entlarvt. Mhm. Der feine Herr, Genussautor, kann nicht raus aus seiner deutschen Haut und kann den Tag nicht ohne Cappuccino beginnen.
Mhm. Es muss bei dir dann doch die Milch dabei sein, so habe ich dich jetzt verstanden.
Zumindest am Morgen, ja. Mhm. Also, dass ich mir jetzt nach Spaghetti Vongole um 22 Uhr noch ein Cappuccino ins Gesicht stelle, das passiert nicht mehr, das ist auch noch nie passiert. Gibt es eine Menge Landsleute, die das machen, immer noch. Da muss ich schon sagen, also ein Viertel Liter aufgeschäumte Milch spät am Abend, nein, danke und das nun nicht. Aber ich bin zum Beispiel in meiner italienischen Familie der Einzige, der Cappuccino trinkt. Ne? Das ist also auch Cappuccino ist so und Latte Macchiato, von Latte Macchiato hat erst recht noch kein Italiener je gehört. Ne? Das wird manchmal so bestellt für die Teenie-Kinder, ne, die noch keinen Kaffee trinken, aber irgendwie schon so ein bisschen rangeführt werden sollen. Mhm. Aber ich habe noch nie einen erwachsenen Italiener gesehen, der Latte Macchiato trinkt. Und ich habe sehr, sehr selten einen Italiener gesehen, der Cappuccino trinkt. Also wie gesagt, in meiner Familie bin ich der Einzige, auch am Morgen. Weil die sagen, der Kaffee ist so gut, da muss nichts anderes rein. Allenfalls einen kleinen Schuss Milch. Also meine Frau mit etwas kalter Milch. Meine Schwiegermama mit einer warmen Milchschaumhaube und Kakao drüber. Also die lässt es dann schon ein bisschen krachen für italienische Verhältnisse. Mein Schwiegervater mit braunem Zucker, natürlich nicht mit weißem Zucker. Da zeigt sich wieder der Individualismus der Italiener. Jeder, also wirklich, in meiner Kernfamilie trinkt jeder den Kaffee etwas anders. Ne? Also ganz verrückt.
Ist doch auch schön, die Vielfalt, finde ich.
Ja, voll. Ja. Aber es ist halt so der typische italienische Individualismus. Ne? So, und in Triest, ich habe ja ein Buch über Triest geschrieben und Triest, Espresso unter Sternen. Und Triest ist ja die Kaffeehauptstadt schlechthin. Mein Autorenkollege Veit Heinichen, der hat mal ausgerechnet, dass es, ich glaube, über 5000 Kombinationen gäbe, einen Kaffee in Triest zu bestellen. Ne? Weil in Triest gibt es nämlich auch noch die Eigenart, viele Triestiner mögen den Kaffee aus dem Glas. Also nicht aus der Tasse, sondern aus dem Glas. Die finden, das schmeckt irgendwie anders. Keine Ahnung, ob das Einbildung ist oder nicht, aber dann wird das in Bi bestellt. In Bi heißt im Bicchiere, also im Glas.
Mhm. Und wenn wir nochmal auf die Bar zurückgehen, dann trinkt man abends sein Aperol oder sein Aperitif oder sein Weinschorle oder was trinkt man dann abends auf Grade bei Pino?
Bei Pino Weißwein bis zum Abwinken. Da fliegen die Weißweinflaschen. Also manche verlängern ein bisschen mit Wasser. Aber diese, sagen wir mal, die älteren Herren und Damen auch, die rund um Pinos Stammtisch sitzen, die trinken nur Weißwein und essen dazu Aufschnitt und sind trotzdem alle Ende 80, Anfang 90. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Und es widerspricht jedem Ernährungsprinzip, aber sie machen es und es geht ihnen gut dabei. Und auch so eine Sache, die irgendwie auch mit Glück zu tun hat. Italiener sind das langlebigste Volk Europas. Ich glaube, weltweit sind nur Japaner, werden nur Japaner im Schnitt älter. Und natürlich ist auch Langlebigkeit ein Glücksfaktor. Denn um glücklich zu sein, musst du ja auch erstmal leben können und möglichst gesund leben können. Und wenn ich mir immer so anschaue, was Italiener essen und wenn ich dann so Ernährungsratgeber lese, dann muss ich schon auch sagen, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht alle auf dem Holzweg sind. Allein schon, also Italiener frühstücken nicht, nur einen Kaffee. Sie trinken wenig zu Mittag und hauen sich abends riesige Portionen, nicht riesige, aber sie hauen sich die Pasta rein. Ne? Und da sagt ja jeder Ernährungsberater Katastrophe. Italiener sind aber nicht nur das langlebigste, sondern auch das schlankste Volk Europas. Also irgendwas machen sie dann doch richtig. Mhm. Ne? Mhm.
Ja, das scheint so zu sein, Stefan, auf jeden Fall. Bleiben wir nochmal bei der Bar. Stefan, wenn dein Leben eine Bar wäre, wer sitzt dort an der Theke und wer macht als letztes Licht aus?
Ach, na, ich hoffe natürlich, also ich liebe ja den familiären Zusammenhalt in Italien, über den wir schon gesprochen haben und den ich persönlich auch erfahre. Denn wir sind ja gerade im Sommer und meine Töchter sind in fremden großen Städten zum Studieren, sind aber den ganzen Sommer hier, was mich sehr, sehr freut. Also ich hoffe, ich sitze mit meiner Familie an dieser Theke. Ich hoffe, die Freunde von Pinos Bar sind auch alle dabei, weil das alles sehr, sehr lustige Menschen sind. Und ich kann nur sagen, ich bin immer der Letzte, der hier in der Familie ins Bett geht, weil ich spätabends sehr gern noch schreibe. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich vermutlich der sein werde, der das Licht ausmacht in Pinos Bar.
Was denkst du denn, was verstehen Deutsche denn von Italien eigentlich immer falsch?
Also, es gibt schon so ein paar Klischees, die in deutschen Köpfen festhängen. Italiener sind nicht immer fröhlich, sie singen auch nicht dauernd. Ja, also wer dauernd singt, den findet man hier auch in Italien seltsam. Ja. Italiener, es können auch nicht alle Italiener gut singen. Also wenn du meiner Frau zuhörst beim Singen, dann willst du beim Autofahren, dann willst du am liebsten aus dem Beifahrerfenster springen. Habe ich ihr aber auch schon gesagt. Italiener sind also nicht diese fröhlichen, gute Laune-Bären und Bärinnen, die man sich oft vorstellt. Ja, es gibt auch introvertierte Italienerinnen und Italiener, was ich immer ein sehr schönes Bild finde. Ich habe in Espresso unter Sternen über einen Signore geschrieben, der jeden Abend in die Bar kommt, aber jeden Abend seine Ruhe haben will, aber das jetzt nicht so offensiv sagt, sondern einfach sich in eine Ecke sitzt und die Zeitung vom Morgen liest. Und das finde ich irgendwie sehr schön und sehr rührend. Er begrüßt alle, setzt sich dann aber hin. Alle wissen oder spüren, dass er alleine bleiben will. Auch solche Sachen gibt es in Italien. Es ist also nicht immer Highlife und große Party, sondern es gibt auch, Italien kann auch ein Rückzugsort sein. Und Italiener sind auch Menschen, die durchaus reserviert sind. Ein schönes Beispiel ist das Wort Ciao. Mhm. Ciao ist ein typisches Wort, was wir Deutschen, wenn wir so fröhlich sind, rufen wir dem Kellner Ciao zu und dem Hotelier Ciao. In Italien ist das eher übergriffig. Ciao ist wirklich reserviert für gute Freunde, für Familie. Also wenn dir ein Italiener Ciao sagt, dann hast du es wirklich geschafft, dann bist du in seinem Herzen angekommen. Aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass von vornherein jemand die Arme ausbreitet und dir Ciao entgegenwirft. Das ist, und dieses Ciao-Wort sagt eben viel über Italien aus. Nämlich natürlich, Italiener sind gastfreundlich, sie sind sozialere Wesen, keine Frage, aber es gibt eben auch Grenzen. Ne? Und wir Deutschen neigen manchmal dazu, diese Grenzen natürlich in der Urlaubseuphorie, klar, schönes Wetter, vielleicht auch schon zwei Prosecco getrunken, alles ist so wunderbar und dann sagen wir Ciao a tutti. Ne? Aber Ciao ist eigentlich etwas, mit dem man sehr, sehr vorsichtig umgehen sollte.
Was sollte man denn sonst sagen statt Ciao?
Buongiorno oder Buonasera. Ah. Ne? Also wirklich so diese Höflichkeit bewahren. Also mir läuft es jetzt noch kalt den Rücken runter, dass ich meine Schwiegereltern am allerersten Tag, als ich sie kennengelernt habe, sowohl angechaut habe als auch geduzt habe. Die Frau meines Schwagers siezt meine Schwiegereltern bis heute, nach 20 Jahren Ehe. Das ist in Italien, ich will nicht sagen üblich, aber normal. Ja, und ich, weil ich natürlich irgendwie als deutscher Trottel vor 25 Jahren alle Grenzen von vornherein eingerissen habe, wir sind beim Du. Aha. Aber tatsächlich, also auch da, ne, so der Respekt vor dem Alter, das ist schon noch alles sehr konservativ, keine Frage, ne? Wie ja auch viele Rollenbilder hier konservativer sind, aber ich kann immer nur vor dem Wort Ciao warnen. Also niemand wird aus Italien rausgeschmissen, wenn er es zu oft verwendet, aber es kommt bei Italienern manchmal seltsam an.
Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Danke für diese Information. Es könnte so einiges erklären. Dankeschön, Stefan, dafür. Ja. Stefan, lass uns noch mal weiter spinnen. Stell dir mal vor, Italien könnte über dich, also Italien, das Land Italien, könnte über dich, über Stefan Maywald, ein Buch schreiben. Wie würde denn der Titel lauten?
Boah. Vielleicht so der Deutsche, der uns Italiener ein kleines bisschen verstanden hat. Das wäre vielleicht, ja. Nach 20 Jahren, dann bestehe ich auch noch manchmal vor Rätseln, aber das wäre vielleicht, zum Beispiel gestern Abend, das muss ich unbedingt erzählen, ich schreibe es auch morgen in meinem Blog, sehr lustig. Gestern Abend in Pinos Bar habe ich wieder was erfahren, was ich überhaupt nicht wusste. Ich hatte ein halbes Glas Weißwein stehen und die Bedienung kam an und wollte, ich saß bei Pino am Stammtisch, wie gesagt, die Weißweinflaschen fliegen, und die Bedienung wollte nachschenken, hat aber gewartet, bis ich sollte erst austrinken. Ich so, nee, das ist ein halbes Glas, das kann ich jetzt nicht auf Ex weghauen. Und die so, Bianco auf Bianco, also Weißwein auf Weißwein, darf man nicht einschenken. Und zwar nicht aus irgendwelchen Geschmacksgründen, sondern das bringt Unglück, die Ehefrau stirbt. Meinte sie aus Spaß, aber sie sagt das, und da habe ich natürlich sofort gefragt, wie, das habe ich ja noch nie gehört. Und sie sagt, ja, das ist im Friaul, also hier in der Region, ist das so ein Volksglaube. Rotwein darfst du auf Rotwein schenken, aber bei Weißwein muss das Glas leer sein, bevor der neue Weißwein reinkommt. Gestern Abend gelernt.
Und hast du es dann schnell leer getrunken, dein Glas?
Ja, gut, ich habe es dann schnell leer getrunken.
Na gut, dann zwingt man es sich halt rein.
Ja, schlimm.
Wenn wir schon beim Wein sind, gibt es irgendwie eine Flasche Wein, die du dir noch für gut aufgehalten hast oder zurückgehalten hast, wo du denkst, es ist jetzt noch nicht der Moment, aber irgendwann in der Zukunft, also guten Roten, hast du da irgendwas noch in Reserve? Oder bist du eher so der Mensch, der, nee, komm, wir haben einen guten Anlass, wir feiern jetzt erstmal, wir hauen es weg?
Also ich habe immer von einem Weinkeller geträumt, ja. Ich schreibe ja auch viel über Wein, denke, dass ich mich inzwischen einigermaßen gut auskenne, wobei das auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Fass ohne Boden ist. Also es ist unmöglich, also ein befreundeter Sommelier hat mir mal gesagt, es ist eigentlich unmöglich, ganz Italien zu kennen, was Wein angeht. Also Italien ist schon so reichhaltig. Egal. Also ich habe immer von einem Weinkeller geträumt, hab mir auch mal einen sauteuren Weinkühlschrank gekauft. Dann hat mir aber mein Schwiegervater mal was sehr Schönes gesagt, und mein Schwiegervater ist sowieso ein sehr weiser Herr. Er hat gesagt, Wein gehört getrunken, nicht gesammelt. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Satz. Einen sehr italienischen Satz auch, ne? Ich habe also wenig Wein vorrätig. Ich habe noch genau eine Flasche Sassicaia. Das ist ein toskanischer, sehr, sehr guter toskanischer Wein. Ich glaube aus dem Jahr 2009 oder 2008. Ich glaube aber, der wird spätestens Weihnachten in diesem Jahr geopfert werden. Und das war's dann mit meinen Weinvorräten.
Das klingt gut. Ich kriege jetzt richtig Lust, aber bei uns ist ja erst kurz vor 4 nachmittags, bei euch ja auch. Quatsch, das erzähle ich. Aber es ist einfach zu früh für Wein, oder? Wann kann man Wein trinken anfangen? So ab 18 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr?
Also in Gradus ist ja etwas anders. Wir sind ja auch neben einer Touristeninsel auch eine Fischerinsel. Und die Fischer fahren nachts raus, kommen also um 9 Uhr morgens wieder, verkaufen ihren Fang und trinken dann ihren Feierabendwein. Ne, um 9 Uhr morgens, was erstmal ein komischer Anblick ist. Aber klar, wenn du denkst, ja, die gehen ja dann danach schlafen, weil sie dann am Abend wieder rausfahren, dann sei ihnen das verziehen. Ne? Aber ich so allgemein, also so tagsüber Alkohol machen Italiener eigentlich nicht. Italiener sind ja sowieso sehr genügsam, und ich sehe es an meinem Schwiegervater, der schafft es wirklich, den ganzen Abend lang nur ein Glas Wein zu trinken, selbst bei Pino am Stammtisch. Keine Ahnung, wie er das schafft. Er legt dann immer seine Hand schnell aufs Glas, wenn die Bedienung zum Nachschenken kommt oder wenn Pino selbst nachschenken will. Also es gibt hier in Italien diese sehr ausgeprägte Aperitivo-Kultur, die ich sehr, sehr liebe, und ich würde mir so wünschen, dass es die in Deutschland auch gibt. Auch viele Deutsche, die mich hier besuchen, sagen, das ist sowas Feines. Da kann man dann natürlich ein Glas Wein trinken. Es gibt ja jetzt diese neue Mode, nenne ich es mal, Apericena. Das bedeutet, du trinkst dein Aperitivo und naschst dabei Häppchen, und das wird dann am Ende ein ausgeprägtes Abendessen. Das kommt aus den Studentenstädten. In Padua ist es verbreitet, in Venedig sowieso, aber auch in Mailand, dass du eben am Abend in eine preiswerte Studentenbar gehst, da ein Glas Wein bestellst, und dann kriegst du, natürlich musst du dafür zahlen, kleine Häppchen dazu. Ne? Aber diese kleinen Häppchen über 1-2 Stunden gegessen sind dann eben ein komplettes Abendessen. Ne? Und dann gehst du nach Hause und hast jetzt keine 40 Euro fürs Abendessen ausgegeben, sondern vielleicht nur 12. Und das ist irgendwie nicht nur eine preisgünstige Alternative zum Abendessen, sondern einfach, und da haben wir es wieder, eine sehr soziale Geschichte, ne? Weil du dich mit deinen Freunden triffst. Es ist halt eine zwanglose Bistro-Atmosphäre. Es ist jetzt nicht dieses Schwere, der Kellner kommt und gibt dir die Karte, sondern es ist alles ein bisschen sportlicher, entspannter, und das können Italiener ja sowieso gut.
Mhm. Was mir jetzt gerade nur so in den Sinn kommt, Stefan, wenn man dann so 2-3 Stunden mit seinen Freunden zusammensitzt und man trinkt ein Gläschen Wein und hat ein paar Häppchen, ist das dann nicht für den Gastgeber, also für die oder den Restaurantinhaber etwas kritisch, weil der Tisch ist nur einmal belegt? Ist das jetzt typisch deutsch, meine Frage? Weiß ich nicht, stell sie trotzdem. Der Tisch ist nur einmal belegt, er braucht ja, oder sie braucht ja auch ihre Einnahmen für die Ausgaben.
Du, das frage ich mich sowieso immer, wenn hier kostet, also hier in Grado im Café kostet der Espresso 1 Euro. Und wenn ich mir so anschaue, hier sitzen irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie sich das rechnet, ich weiß es einfach nicht. Aber was bei diesen Apericenas natürlich dazu kommt, das sind spezielle Bars, die genau auf dieses Apericena ausgerichtet sind. Also das sind jetzt keine normalen Restaurants. Ne? Mhm. Das sind also kleine Bars, oft mit wenigen Sitzplätzen. Das heißt, oft stehst du draußen mit deinem Glas und hast ein Häppchen in der anderen Hand. Das ist jetzt, sind jetzt also keine Restaurants, wo du die Plätze belegen würdest. Ne? Also das ist schon getrennt. Ne? Und das ist ja eben das Charmante. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwer in Deutschland zu übertragen. Das ist im Prinzip hast du Apericena auch bei Pino in der Bar. Ne? Das ist halt eine Enoteca. Das heißt ja offiziell Enoteca, also eine Weinstube. Dazu kannst du einen Toast haben oder ein paar Käsehäppchen und so weiter, ein paar Chips. Pino hat auch eine kleine Karte. Und dieses entspannte, ungezwungene, das ist ja so ein Restaurant-Typus, den es in Deutschland bis auf vielleicht auf ein paar Großstädte nicht so richtig gibt. Ne? Leider.
Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Gäste nicht das überziehen, also dass sie nicht zu lange sitzen, also dieses Sitzfleisch haben von 3-4 Stunden oder sowas.
Das ist auch was Lustiges, was Deutsche mal falsch verstehen. Lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen. Ist in Deutschland dann immer, beziehungsweise wenn Deutsche mich das hier fragen in Grado, lass uns doch mal auf einen Kaffee treffen, dann wird sich hingesetzt bei Cappuccino und es dauert 40 Minuten. Wenn Italiener sich auf einen Kaffee treffen, dann heißt das Espresso al Banco, also ein schneller Kaffee direkt am Tresen. Wie geht's deinen Kindern? So geht's meinen Kindern. Tschüss, war schön mit dir. So. Und dann hast du da deine sozialen Sachen erledigt. Das kann also auch mal ganz flott gehen in Italien. Mhm. Es ist nicht immer dieses lange Rumgesitze. Ja? Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz charmant. Aber das kriege ich bei meinen deutschen Freunden nicht hin. Die wollen dann immer die große Oper und noch ein Croissant dazu und erzähl doch mal irgendwie, wie war dein letztes Jahr? Sie sehen mich auch seltener.
Ja gut, das kommt, genau, wenn man sich dann seltener sieht oder so. Ja. Aber dann macht man vielleicht tatsächlich, dass man sich abends trifft auf ein Essen oder privat oder sowas. Ja. Genau. Stefan, wir sind auf der Zielgeraden vom Podcast-Gespräch. Habe ich dir irgendeine Frage nicht gestellt, die du wahnsinnig gern beantwortet hättest, wo du sagst, Leute, die hat mir noch nie irgendjemand gestellt und die wollte ich doch immer schon mal beantworten. Gibt's da was, Stefan?
Also mir hat noch nie jemand die Frage gestellt nach meinem nächsten Buch, weil das so weit entfernt ist, dass ich noch gar nicht drüber reden darf. Aber ich muss es unbedingt erwähnen. Du bist jetzt also der erste Podcast, in dem ich das erzähle. Es erscheint am 19. April 2027. Es ist ganz viel Italien, ganz viel Maiwald und völlig anders als alles, was ich bisher geschrieben habe. Leider darf ich noch nicht mehr dazu sagen, aber vielleicht darf ich ja wieder bei dir zu Gast sein und dann plaudern wir über das Buch, wenn es erschienen ist.
Sehr, sehr gerne. Nur eine Frage, vielleicht darfst du die beantworten. Ist auch wieder das Glück mit drin?
Nein, also es wird natürlich ist, wenn ich sage Maiwald ist drin, dann ist viel Humor dabei, aber es steht nirgendwo das Wort Glück im Titel.
Ja, wunderbar, gut. Also auch in der Hinsicht etwas anderes und dann freue ich mich drauf und ja, sehr gerne können wir dann da auch einen Podcast dann anschließen, Stefan. Stefan, ich beende meinen Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop. Das läuft so ab, dass ich meinen Gästen einen noch nicht fertig formulierten Satz zurufe und die Gäste beenden den Satz, kurz, intuitiv, je nachdem, wie sie es wünschen. Bei dir habe ich mal 3 Sätze angedacht. Bist du bereit für dieses Abenteuer? Wollen wir es versuchen?
Oha. Let's go.
Ja, ich starte mal. Italien und Deutschland
werden immer unterschiedlich bleiben. Ich glaube, wir werden uns nie so richtig annähern, aber ich finde ja, Vielfalt ist was Schönes.
Wir Menschen
sollten unsere Freundschaften besser pflegen und sei es nur bei einem schnellen Kaffee am Tresen.
Last but not least, es ist an der Zeit,
das Glück in den kleinen Dingen zu finden. So, jetzt habe ich nochmal das Glück untergebracht. Und sei es nur ein Teller Spaghetti.
Wunderbar. Ich danke dir sehr, Stefan, für das Gespräch, für deine Zeit, für den Austausch. Ich sage dann einfach mal ciao. Ich traue mir jetzt bei dir.
Wir dürfen es,
genau. Und ja, dann sage ich einfach noch bis bald.
Bis bald, hat mich sehr, sehr gefreut, liebe Claudia.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?